Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Kommenden Dienstag wird gewählt in Israel und es sieht ganz so aus, als würde die Likud-Partei des Hardliners Benjamin Netanyahu als stärkste Kraft im Parlament daraus hervorgehen. Für den eh schon stagnierenden Friedensprozess im Nahen Osten heißt das nichts Gutes. Umso wichtiger werden natürlich alle Initiativen, die sich außerhalb des politischen Rahmens um Annäherung bemühen. Auch das Internet spielt dabei eine wichtige Rolle, meint zumindest Ilan Mohr, Gesandter der Botschaft Israels in Berlin.
Um diese psychologische Barrieren überwinden zu können, muss man miteinander sprechen. In diesem Fall ist es ein mentalischer Block, muss man überwinden. Und man kann durch eine bescheidene Begegnung im Internet, in dieser virtuellen Welt, wo man natürlich zunächst einmal anonym sein kann, aber im Laufe der Zeit kann man mehr auf der persönlichen Ebene näher kommen.
Friede sei mit euch. Weil die Politik versagt, löst die Weltbevölkerung ihre Probleme jetzt selbst. Unser Schwerpunktthema in dieser Woche. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, heute mit Katja Bigalke. Und ich habe noch ein weiteres Thema für Sie, in dem es um die Macht der Basis geht. Fortuna macht auf Crowdsourcing. Beim Kölner Traditionsverein haben jetzt die 12.000 Mitglieder der Web-Community deinfußballclub.de das Sagen. Außerdem stellen wir Ihnen Mitch Altman vor, den Erfinder von TV Begone, einer Fernbedienung, mit der sich alle Fernseher dieser Welt ausschalten lassen. Und wir wenden uns noch einmal der Datenaffäre bei der Deutschen Bahn zu. Klaus Cäsar Zehrer von der Zeitschrift Titanic zieht für uns ein Fazit. Wie immer gibt es natürlich auch heute die Netzmusik. Christine Watti hat sie diesmal ausgesucht und was du uns musikalisch mitgebracht hast, verrätst du am besten selbst.
Das stimmt, das mache ich. Denn der Ostkonflikt spielt auch bei uns eine Rolle und Kommunikation funktioniert ja in der Musik bekanntlich oftmals besser. Wir schauen also auf israelische und palästinensische Rapper, die gemeinsam auf der Bühne stehen. Danach schreit uns noch ein Netlabel an, auch eine Form der Kommunikation. Zumindest nennt es sich A Records, tatsächlich mit 3 A und 2 H, präsentiert aber im Gegensatz zum lauten Namen eher sanften Pop und schließlich auf die Oberkommunikatoren im Netz, die Blogger und damit einen, der am liebsten Musik bespricht. Zunächst aber ein Liedchen eines der Künstler, die über A Records veröffentlichen, Keyboard Rap.
Friedensgespräche, Roadmaps, Sondergesandte und trotz allem schlagen immer wieder Bomben ein, aus Gaza und auf Gaza. Eine politische Lösung für den Nahostkonflikt ist derzeit nicht in Sicht. Dafür bemühen sich immer mehr Initiativen um den Frieden, Nichtregierungsorganisationen oder auch palästinensisch-israelische Begegnungsprojekte. Auch im Internet kommen beide Seiten regelmäßig zusammen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Internetplattform Facebook. Ob der Austausch hier aber wirklich etwas bewegen kann, hat sich Catherine Newmark angeschaut.
Facebook ist sehr populär im Heiligen Land. Geschätzte 500.000 Israelis und rund 50.000 Palästinenser aus dem Westjordanland und Gaza benutzen die Netzwerkseite. Die meisten der großen Friedensorganisationen, von Peace Now bis Gush Shalom, sind hier vertreten. Ebenso unzählige kleinere Initiativen, wie etwa die im Dezember als Reaktion auf die jüngste Eskalation in Gaza entstandene Gruppe Arabs and Jews Refuse to be Enemies, die sehr rasch auf mehr als 8.000 Mitglieder angewachsen ist. Jüdische und arabische Israelis und Palästinenser frienden sich hier an und diskutieren auf Englisch, Arabisch und Hebräisch über Tagespolitik und Konfliktlösungen. Viele halten diese Internetkommunikation für wichtig, gerade da Begegnungen auf dem Boden so schwierig sind. Der kurze Weg zwischen Israel und dem Westjordanland ist durch Straßensperren erschwert und ins abgeriegelte Gaza sowieso fast unmöglich. Andererseits, wie viel bringt virtuelles Diskutieren? Und vor allem, im Vergleich zu den 10 oder 100.000 von Mitgliedern, die andere Facebook-Gruppen haben, mit Themen wie Boycott Israel, How many people hate Israel oder umgekehrt, I support Israel in the war against terrorism. Was bedeuten 8.000 Leute, die zum Frieden aufrufen? Ich lasse die Regierungen nicht entscheiden, wer mein Feind ist. Meine Feinde sind diejenigen, die Krieg wollen, meine Freunde die, die Frieden wollen. Stopp den Bomben auf Gaza, stopp den Angriffen auf Südisrael. So steht es im offiziellen Text der erwähnten Gruppe. 8.000 Leute sind vielleicht ein Anfang. Aber eine öffentliche politische Bewegung braucht sicherlich mehr als ein paar Diskussionen im Netz.
Catherine Newmark hält die sozialen Netzwerke offenbar nicht für besonders geeignet, wenn es um Auswege aus Konflikten wie im Nahen Osten geht. Damit hat sich das Potenzial des Netzes aber natürlich noch lange nicht erschöpft. Neben Social Communities, in denen es ja natürlich erstmal um ein Zusammenkommen geht, gibt es auch Tools, die quasi auf die Suche nach Auswegen aus politischen Krisen spezialisiert sind. Debategraph.org zum Beispiel. Der Brite David Price hat diese Seite entwickelt. Vor der Sendung hatten wir Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und meine erste Frage war natürlich, was an seinem Tool anders und auch besser ist als etwa an Facebook.
I think you could think of Debategraph as being a kind of thought network.
Einer der Unterschiede besteht darin, dass Debategraph eine Art Gedankennetzwerk ist oder Interessennetzwerk. Wir versuchen, Menschen zusammenzubringen und ihre Gedanken zu verschiedenen Themen zu visualisieren und einen Austausch dieser Gedanken zu ermöglichen, sodass die Menschen gegenseitig ihre Gedanken und Meinungen erforschen und die verschiedenen Perspektiven zu einem Thema entdecken können. Darauf kann man dann aufbauen und vielleicht auch zu einer neuen eigenen Denkweise, zum Beispiel zur gegenwärtigen Krise, finden. So kann eine tiefergehende Konversation erreicht werden, als das vielleicht in den traditionellen Internetforen möglich wäre.
Wie funktioniert diese Seite denn? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Könnten Sie die Seite einfach mal kurz vorstellen?
Yes. The essential idea is,
Debategraph geht von der Idee aus, dass man die Gedanken und Ideen der Menschen in verschiedene Bedeutungseinheiten aufteilen kann. Diese Einzelteile kann man dann grafisch darstellen, zum Beispiel als Fragen oder als Antworten auf bestimmte Fragen und wiederum als Argumente oder Gegenargumente zu diesen Antworten. Diese Bedeutungseinheiten werden also gesammelt und visualisiert in einem interaktiven Bereich und können dort dann betrachtet und individuell bewertet werden. Die Grundidee besteht also darin, die Gedanken der Menschen in Bedeutungseinheiten zu unterteilen, diese darzustellen und zwar auf eine Art, die es einem ermöglicht, darauf multidimensional aufzubauen, sodass man alle unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen kann, um dann für sich selber aus all diesen vorhandenen Gedankengängen das Wesentliche herauszufiltern und zu bewerten.
Welche Konflikte werden denn behandelt?
Jetzt haben wir gerade die Krise, die kurz vor Weihnachten in Gaza begann, kartiert. Das haben wir zusammen mit der britischen Zeitung The Independent gemacht und versucht, die Gemeinschaft der Nutzer stark mit einzubeziehen in die Untersuchung der Fragen nach dem Ursprung der Krise. zu Themen der legalen Rechtfertigung für die Angriffe. Wir versuchen jetzt, diese Karte auszuweiten in Hinblick auf das größere Thema eines Friedens im Nahen Osten. Da sind wir noch in einem frühen Stadium, aber das wird sich über den nächsten Monat wieder zusammen mit dem Independent entwickeln.
Und was ist anders an der Diskussion auf Debate Grave als zum Beispiel in der öffentlichen Diskussion? Also Sie versuchen ja schon, andere Lösungsansätze herauszuarbeiten.
Eine Sache, die einem der Graph erlaubt, ist, dass die Gemeinschaft kontinuierlich an einem Thema weiterarbeitet. So wie eine Wiki-Seite reift, wenn mehr und mehr Leute ihr Wissen zusammentragen, versucht der Graph, alle Argumente, Artikel, Reportagen und Gedanken aufzunehmen, die zu einem Thema erschienen sind, auch aus anderen Quellen und Kontexten wie Blogs oder Foren. Einer der grundlegenden Unterschiede besteht darin, dass wir versuchen, alle Argumente zu einem Thema zu sammeln, zu destillieren und darzustellen, die von allen Leuten an ihrem jeweiligen Platz präsentiert worden sind. Und das dann auf eine sehr visuelle und interaktive Art und Weise, so dass man sehr schnell herausfinden kann, was die ganze Gemeinschaft zu einem Thema denkt, einfach indem man im Graph herumklickt. Die Idee dahinter ist, dass, wenn man das tut, die Gemeinschaft anfangen kann, diese Karte zu verbessern und zu verfeinern, bis zu einem Punkt, an dem sie ein Höchstmaß der kollektiven Intelligenz der Gemeinschaft repräsentiert.
Sie haben gerade die Schwarmintelligenz angesprochen, also die Intelligenz und die Weisheit der vielen. Das wird ja immer diskutiert. Da ist ja auch eine gewisse Gefahr dahinter, dass das einfach nur endlose Diskussionen hervorbringt, die nirgendwo enden.
Damit haben Sie eins der Probleme des Internets identifiziert. Dadurch, dass man vielen Menschen ermöglicht, zu sprechen, schafft man natürlich eine große Menge Lärm. Viele gute Ideen, aber viele Ideen werden auch sehr oft wiederholt. Oft reden die Menschen auch aneinander vorbei, sodass die Auseinandersetzung nicht wirklich konstruktiv ist. Was wir also mit dem Debate Graph versuchen, ist, die gesamte Debatte wiederzugeben. Damit alle tatsächlich konstruktiv daran arbeiten können, versuchen wir, das Ganze im Diagramm darzustellen. Ein bisschen funktioniert das so wie bei einer Mediation. Was man am Anfang eines Mediationsprozesses tut, ist, dass jeder seinen Standpunkt klar macht, seine Geschichte erzählt und das einmal, sodass die eigene Geschichte klar dargestellt wurde, dass man sieht, dass alle sie wahrgenommen haben. Wenn dann erst einmal alle Ansichten dargelegt worden sind, besteht kein Bedarf mehr, sie zu wiederholen.
Wie viele Leute beteiligen sich dann an der Diskussion und was sind das für Leute, wo kommen die her? Jetzt zum Beispiel im Fall des Nahostkonflikts.
Da wir im Internet arbeiten, nehmen Leute aus aller Welt teil. Und was wir sehen, ist ein zweiseitiger Prozess. Wie auch bei den Wikis lesen viel mehr Leute über die Themen, als dass Leute sich aktiv beteiligen. Eine der Hauptherausforderungen, wenn man an die kollektive Intelligenz der Gemeinschaft gelangen will, besteht weniger darin, eine massenhafte Beteiligung an der Diskussion zu erreichen, als vielmehr die Schlüsselideen herauszufiltern, die innerhalb der Gemeinschaft existieren. Der übliche Weg ist also meistens, dass eine relativ kleine Gruppe von Leuten anfängt, ihre Konversation grafisch darzustellen und dann eine deutlich größere Gruppe von Leuten beginnt, dies zu lesen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dieser Prozess zeigt teilweise auch, dass visuelle Darstellung dieser Art noch lange nicht so weit in unserer Gesellschaft verbreitet ist wie andere Arten der Lese- und Schreibfähigkeiten. Mit der Zeit, glaube ich, werden wir Veränderungen in diesem Bereich feststellen, wenn mehr und mehr Leute mit Darstellungsformen wie Mindmapping und anderen Werkzeugen dieser Art vertraut werden.
Lassen Sie uns nochmal zu einem konkreten Konflikt zurückkehren. Also zum Beispiel im Fall des Gaza-Konflikts. Finden Sie denn da tatsächlich neue, interessante, revolutionäre Lösungsansätze auf der Seite oder muss das erst noch kommen?
Ich denke, von daher ist das Wertvollste, was dieses Forum leisten kann, einen Raum zu bieten, in dem alle verschiedenen Stimmen und Argumente gleichzeitig repräsentiert werden. So werden Leute, die sich die Seite angucken, nicht wieder nur mit den Ideen ihrer eigenen Gruppe konfrontiert, sondern auch mit den Gedanken und Weltsichten von Leuten anderer Gruppen, die anders über ein Thema nachdenken oder davon betroffen sind. Einerseits kann also die neue Erfahrung, visuell über etwas nachzudenken, die eigenen Gedanken befreien und ihnen vielleicht neue Räume und Verbindungen öffnen. Andererseits geht es hier weniger darum, vollkommen neue Ideen zu erhalten oder Gedanken, die noch nie irgendjemand gedacht hat, sondern vielmehr darum, die Gedanken anderer kennenzulernen, die eine vollkommen andere Perspektive auf die Dinge haben. Das garantiert einem natürlich keinen gedanklichen Fortschritt oder Konsens oder Lösung, aber allein die Tatsache, dass man so die Welt durch die Augen anderer Menschen sehen kann, eröffnet einem die Möglichkeit für einen anderen, bereichernden und konstruktiveren Dialog. So hoffen wir zumindest.
Form of dialogue. At least that's our hope.
Die Frage bleibt natürlich trotzdem, wo das hinführen soll. Also bislang bleiben wir ja komplett auf so einer diskursiven Ebene. Und die Frage ist ja eigentlich, uns geht es ja um den Change, um den Wandel. Wir wollen etwas verändern. Können Sie mit Ihrer Seite etwas verändern?
The best way of thinking about what we're doing is that it's
Am besten kann man unsere Arbeit vielleicht als eine neue Herangehensweise betrachten, ein Versuch, der noch in einem frühen Entwicklungsstadium steckt. Nicht so sehr im Hinblick auf unsere Werkzeuge, als vor allem auf andere, die Ähnliches versuchen. Ich denke, diese Werkzeuge oder Foren haben wirklich Potenzial, etwas am System zu verändern. Das ist nicht etwas, das diese oder nächste Woche passieren wird, aber wir und andere arbeiten darauf hin, die Möglichkeiten des Internets besser auszuschöpfen, für ein tieferes, umfassenderes und weitgehenderes kollektives Denken. Und das, so glaube ich, wird mit der Zeit auch die Praxis verändern können. Ich finde das eine unglaublich aufregende Sache. Aus unserer Perspektive liegt der Schlüssel darin, anzufangen, eben darauf hinzuzuarbeiten. Die ersten Zeichen sind bisher sehr ermutigend, aber ich würde nie wagen zu behaupten, dass wir sofort wirklich etwas verändern könnten.
That we will change things immediately as a result of what we and others are doing.
David Price war das im Gespräch über seine Seite debategraph.org.
Breitband Netzmusik.
Wir bleiben auch jetzt bei politischen Konflikten und speziell bei Israel und Palästina. In der Netzmusik präsentiert sich die Krise etwas anders, oder Christine?
Ja, ich habe auf MySpace eine Veranstaltungsreihe namens Hip-Hop Sulha aus New York getroffen und im Rahmen derer israelische und palästinensische Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen. Und natürlich spielt dort die politische Situation eine große Rolle. Und in welchem anderen Musikgenre könnte das besser stattfinden als im Rap, als im Hip-Hop? Und ja, wir hören mal einen Ausschnitt eines solchen Events des Hip-Hop Sulha, The Philistine. Free the peace.
Place my palms to the east where my people seek peace and freedom from police controls, checkpoints and patrols, domination from another nation. We used to be brothers like Cain, now they got us living under occupation. The pain is just a feeling I can't possibly explain, but the population of Palestine could probably paint a proper picture of their predicament to publish and frame. Put it down for posterity's sake, free the beat, which stands for free the public from the prejudices that pop culture places in your psyche permanently. Propaganda from the president to media pundits, the preachers preaching on the TV about the people who done it. Politicians getting paid to put people in prison for puffing pot and just building something different from what they live in. The vision is not to give in, but to just give them help. Impel proactive change with this rapper propel. Free the beat, that's for everybody trapped in a jail that should be free instead of breathing stale air in a cell. For every parent that to protect their child would spark heat. Free the beat is for the women living in this patriarchy and for all the artists that do this shit from the heart. From the West Bank to the West Coast, we start to connect and get close. Profess our best hopes, despite the stress, bless, 'cause there's something in our chest that love.
It's just that feeling that you can't hold.
Yeah, so powerful, no doubt enough to change your whole outlook. Free the beat, you get your whole house shook. Now dig it, now dig it, now dig it.
It's just that feeling that you can't hold.
So let go, raise your seat. With the knowledge that they freedom is gold, and if they need to, they could always throw a free the peace stone. Now come on,
mic like Lil Omar. The Battle of Algiers is big Omar freeing the Poonanny from pap smears. Perverted politicians speculating, perhaps we're the reason why rap's fear, 'cause we can attack there. Patriot X with patriotic dispatches of active exactness. Us tactful combatants have cultivated till a cult followed our actions, stirring up a current, a dialogue that in a nutshell. Really what me and these Philistines compel to do retaliate, to do Rumsfeld. Control of the news now, blunts rolled and a few clouds bunched over as dudes now. Like life in the boondocks, illustrations of will and patience. But it ain't no comic strip when they strip us at immigration. Offices where the office is often irritating, forcing these intonations of heartfelt indignation out of our throats.
The Philistines, Free the Peak, gefunden auf der Seite hiphopsulha.com, und den Link finden Sie auch bei uns auf breitband-online.de.
Wie sieht das eigentlich aus? Findet man im Netz viel Musik, also aus Israel oder Palästina, oder ist das eher schwer?
Es ist ganz schön schwierig. Ich wusste vorher nicht genau Bescheid, ob es einfach sein würde, gerade Musik, die dann auch zum freien Download zur Verfügung steht, nach der wir hier in der Netzmusik ja immer suchen, zu finden. Und es war sehr, sehr schwierig, wenn man nach Songs sucht aus dem Hip-Hop-Bereich zum Beispiel, dann gibt es zum freien Download ziemlich viel Propaganda von beiden Seiten, also Songs für den Gazastreifen, die dann wieder sehr brutale Statements gegen Israel in sich tragen und genauso auch umgekehrt. Also das ist alles nicht wirklich vorstellenswert, aber dafür frei herunter. Und es andererseits spielt aber der Hip-Hop aus Israel immer eine immer größer werdende Rolle und ist auch angesagt, auch in Deutschland. Es gibt größere Namen wie Mook E oder Hadak Nadash, die tatsächlich sich auch politisch äußern, aber eben nicht in diesem heftigen Statement-Stil, den ich sonst im Netz finden konnte. Das allerdings sind Musiker, die natürlich ein Label hinter sich haben und keine freie Musik ins Netz stellen.
Und gibt es da ein Ungleichgewicht? Also ist Israel mehr vertreten als Palästina zum Beispiel, oder kann man das nicht sagen?
Ich hatte das Gefühl, es ist tatsächlich Palästina mehr vertreten als Israel, aber das ist wirklich keine Aussage, die ich so manifestieren könnte mit irgendwelchen Zahlen. Das war so nur mein Eindruck, als ich so rumsuchte nach Songs, gerade aus dem Hip-Hop-Bereich, da es mir auffiel, dass es da tatsächlich mehr Songs gibt, die ja eben genau wie das eben gehörte Free Palestine und so weiter, dass solche Songs auf jeden Fall mehr zu finden sind im Netz. Das Hip-Hop-Solar-Projekt auf jeden Fall, auf das ich dann gestoßen bin, das kommt tatsächlich aus New York und palästinensische und israelische Musiker stehen dort regelmäßig zusammen auf der Bühne und da gibt es auch Musik zum Runterladen. Den Link, wie gesagt, finden Sie bei uns auf der Seite und wir hören noch einen Titel des Hip-Hop Solar, ein Summit, ein Gipfeltreffen verschiedener Rapper von beiden Seiten.
הנשיא של הרף מכריז גיוס כללי כי המצב שלילי אז הם שולפים את הכלי מרגיש דספרדו כמו בשיר של האיגל השלום מתפרק כמו שיוקו פרקה את הביטלס דם של ילדים נשפך לנהרות נמאסתי כבר לקרוא בין השורות על גנרלים זקנים שלוחצים על ההדק מיום ליום הם מרחיבים את הסדק אין צדק רק ריח של מוות באוויר מתפשט בעיר כמו איזה גידול ממאיר כשהרופא פולט הספסוף שולט אפשר לחנוך את המתח עם סכין של ג'ילט אתה קולט? כולנו חתומים על הצ'ק אז פרוטקט ינק כדי שלא תחנק אם זה על הוואק כבר אלוהים גדול תאמר נפר שענה
וכמובן הסגול
בויז אין דה הוד ירושלים הדמות אני שולט בגיטרה אתה עם האוד אולי תפסיקו לחמש דקות את האש כדי שנוכל לספור את הקש ולשחק איזה שש וש לפתוח שולחן עם פית החומוס בפול להחזין דרכון ולעבור את הספול אולי אני חולם אבל עכשיו התעורר
Der schlampige Umgang mit Daten scheint in Deutschland mittlerweile zur Tagesordnung zu gehören. Nach der Spitzelaffäre der Telekom, der Kreditkartenskandal bei der Landesbank Berlin und nun die Datenaffäre bei der Deutschen Bahn. Eine Schlagzeile jagt die nächste. Das kann nur gewollt sein, meint Klaus Cäsar Zehrer von der Zeitschrift Titanic.
Auch negative Nachrichten sind gute Nachrichten. Hauptsache, man bleibt im Gespräch. Nirgendwo weiß man das besser als in der Chefetage der Deutschen Bahn. Die Bespitzelung der eigenen Mitarbeiter sicherte dem Unternehmen tagelang einen festen Platz auf den Titelseiten und lenkte gekonnt ab von noch viel geheimeren Betriebsgeheimnissen. Das konnte Hartmut Medorn nicht auf sich sitzen lassen. Zielstrebig machte sich die Bahn daran, ihren miesen Ruf noch weiter zu ramponieren. Dabei half ihr ein internes Protokoll zwischen dem Berliner Datenschutzbeauftragten und Bahnmitarbeitern, in dem es um die Überwachungsmaßnahmen des Konzerns geht. Der Blogger Markus Beckedahl hatte das Dokument am Dienstag in voller Länge auf seiner Seite Netzpolitik.org veröffentlicht, einem der wichtigsten Blogs im Lande. Ein mittelgroßer Imageschaden für die Bahn, die sofort die Gelegenheit nutzte, ihn mit Hilfe der Blogszene in einen sehr großen Schaden umzuwandeln. Sie besann sich auf eine alte Faustregel der Öffentlichkeitsarbeit. Willst du, dass alle Welt sich für einen Text interessiert, dann fordere sein Verbot. Dass der Sportjournalist des Jahres 2008, Jens Weinreich, in seinem Blog den DFB-Chef Theo Zwanziger als unglaublichen Demagogen bezeichnet hat, Wir hätten uns nie darum geschert, hätte nicht Zwanziger Höchst selbst den aussichtslosen Versuch unternommen, die freie Meinungsäußerung gerichtlich untersagen zu lassen. Dass der Bundestagsabgeordnete der Linken, Lutz Heilmann, eine Stasi-Vergangenheit hat, stand zwar in der Wikipedia, aber wir hätten es nie groß zur Kenntnis genommen, hätte nicht Heilmann persönlich Wikipedia.de mit juristischer Hilfe sperren lassen. Das anscheinend unschlagbare Internet nutzte nun auch die Bahn. Sie versuchte Netzpolitik Beckedahl per einstweiliger Verfügung zu zwingen, das Protokoll aus seinem Blog zu löschen. Natürlich spielte der Blogger mit im Masterplan. Er machte den Fall sofort via Twitter publik, die Zahl der Zugriffe auf seine Seite explodierte und die Bahn hatte wieder ein paar ihrer geliebten Negativschlagzeilen mehr.
Inzwischen ist die Bahn aber schon wieder vor der Macht des dezentralen Internets eingeknickt. Sie ist sich längst nicht mehr so sicher, ob den Blogger Beckedahl wirklich vor Gericht zu ziehen sinnvoll ist.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ein Geschenk für Stalker. Die britische Datenschutzorganisation Privacy International warnt vor Googles kürzlich gestartetem Handyortungsdienst Latitude. Mit Latitude ist es den Nutzern möglich, registrierten Partnern nach entsprechender gegenseitiger Bestätigung ihre derzeitige Position auf Google Maps anzeigen zu lassen. Durch eine Sicherheitslücke können jedoch unbefugte Personen Zugang zu einem Mobiltelefon erlangen und die Besitzer ohne deren Wissen verfolgen. Zwar sendet Google in regelmäßigen Abständen Nachrichten an den Handybesitzer, damit dieser weiß, dass er sichtbar ist. Laut einer Supportseite von Google funktioniert das jedoch derzeit nur auf Blackberries. Schon bei dem Erwerb eines gebrauchten Handys, auf dem zuvor Latitude aktiviert wurde, wäre diese Benachrichtigung hinfällig. Ein Sprecher von Google hat gegenüber BBC zudem angekündigt, dass der Benachrichtigungsdienst bald auf andere Handytypen ausgeweitet wird. Eine DE-Mail für dich. Ab 2010 sollen sogenannte Bürgerportale einen sicheren Geschäftsverkehr im Internet ermöglichen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch den zugehörigen Gesetzentwurf. Im Mittelpunkt der Bürgerportale steht der Service DE-Mail, ein neuer authentifizierter E-Mail-Dienst zwischen Bürgern und Behörden. Damit lassen sich rechtsgültige Dokumente austauschen. Für die Eröffnung eines DE-Mail-Postfachs muss man sich beispielsweise durch die Vorlage des Personalausweises eindeutig identifizieren. Bundesdatenschützer Peter Scharr reiche es jedoch nicht aus, dass nur die Dienstanbieter bei DE-Mail untereinander verschlüsselt kommunizieren sollen. So könnten Nachrichten weiterhin von Dritten gelesen oder verändert werden. Auch die Begeisterung bei den potenziellen Nutzern hält sich noch in Grenzen. Einen solchen Dienst freiwillig zu nutzen, ist in etwa so sinnvoll, wie den Bundestrojaner eigenhändig zu installieren oder der Bundesregierung Nachschlüssel zur eigenen Wohnung zur Verfügung zu stellen, schreibt Wolfgang Neikes auf seinem Blog Dickes Ende. Eine Hintertür für Internetfilter. Ohne Diskussion im Plenum und die Möglichkeit von Abänderungsanträgen soll Anfang März über einen Bericht zur Harmonisierung des Urheberrechts abgestimmt werden. Der sogenannte Medina-Report empfiehlt verpflichtende Kooperation, Koordination, Kooperation für Provider und enthält Bestimmungen zur Filterung des Internetverkehrs. Auch die Publikation wissenschaftlicher Forschungsergebnisse soll dem Bericht zufolge zuerst privaten Verwertern überlassen werden. Dies hätte mit einer ausgewogenen Empfehlung wenig zu tun, kommentiert der IT-Anwalt Thomas Stadler auf seinem Blog Internet Law. Viele Parlamentarier würden dem möglicherweise aus Unwissenheit und in Unkenntnis der technischen und rechtlichen Zusammenhänge zustimmen, prophezeit er. Die Präsidentenkonferenz des EU-Parlaments hat am Donnerstag mit den Stimmen der beiden großen Fraktionen beschlossen, dass der umstrittene Medina-Report Anfang März im Plenum zur Abstimmung gestellt wird.
Breitband, Netzmusik.
Es ist ein nicht besonders eingängiger Name für ein Netlabel, weil man ihn immer buchstabieren muss und was er uns genau sagen will, weiß ich auch nicht so richtig. A Records mit dreimal A und zweimal H, dann Minus, dann Records und dann noch .net dahinter. Entweder ist das A ein lauter Schrei oder aber ein Ausruf des Erstaunens. Auf jeden Fall bringt A Records schöne Sachen raus, zum Beispiel Keyboard Rebel hier mit Mondio. Bow! Bow!
proceeding with time. I'm not a drip of water, I'm a head on a block. I'm not modernization, are you joking or what? I'm not your inspiration, I'm a problem you got. Cause I'm driving home in my Mondeo, and I'm feeling low. I'll turn from friend to foe.
Keyboard Rebel mit Mondeo, eine Veröffentlichung des Netlabels A-Records. Free and Charming Music will A-Records aus Bielefeld an die Netzmusikliebhaber bringen. Und dieses Motto hält das Label auch ein. Es ist tatsächlich sehr charmant, was sich auf der Seite findet und auch noch recht übersichtlich. 3 Alben gibt's bisher und die sind rundum alle sehr schön. Ausnahmsweise ist auch kein Elektronikgeschnurpsel da drauf und die Labelmacher finden, das wird die Herrschaften aus dem elektronischen Bereich sicher nicht erfreuen, elektronische Musik, das kann doch jeder, beziehungsweise ist es doch total einfach, daher werde auch so viel am Computer gebastelte Musik ins Netz geworfen. A-Records mag lieber handgemachte Musik aus dem Bereich Indie, Folk und Pop und gibt an, immer eher klassische Bandmusik zu unterstützen und dabei aber ganz offen zu sein. Wir hören noch mal was vom Keyboard Rebel Northern Sherpa.
Wanna write me a girl song? One to which I go strong, strong, strong. Deconstructing a pop song. If that's what we've gotta do. Wanna write me a new one? Wanna write one like me? Christmas tune. Found me a tape of some bird songs. Found my already new song. Found my already knew the call that the Northern Sherpa sings. Wanted to call one just to see if it would come. And I wanna be a white collar boy so I can take some heat for you. Cause there's no point working yourself to your knees. Yeah, that's right. No point busting a gut for what you don't.
Mitch Altman ist der Messias aller Fernsehhasser. Nachdem der Hacker nämlich seinen Beraterjob im Silicon Valley gekündigt hatte, erfand er TV Be Gone, Glotze verschwinde, eine Fernbedienung, mit der sich alle Fernsehgeräte dieser Welt ausschalten lassen. Aus dem Liebhaberprojekt ist mittlerweile ein profitables Unternehmen geworden. Jetzt zieht Mitch Altman durch die Welt und predigt: Nutze eure Zeit für das, was ihr liebt. Philipp Banse über den Hacker, Hippie und Erfinder Mitch Altman.
His glasses. Oh my goodness. I have to close my eye. Das Hacker-Camp des Chaos Computer Clubs auf einem ehemaligen sowjetischen Militärflughafen nahe Berlin. In einem Flugzeughangar voller Campingtische und Kabelsalat zeigt Mitch Altman sein jüngstes Baby. Eine Brille, die ihrem Träger bunte Lichtimpulse in die Augen schickt und kombiniert mit Tönen aus einem Kopfhörer das Gehirn zu wilden Bildern anregt.
Well, I've been meditating since I was 13.
Ich meditiere, seit ich 13 bin, sagt Mitch Altman, und habe auch jetzt meditiert, um herauszufinden, welches Projekt ich als nächstes angehe. Ich wusste nicht, dass andere Leute sich auch schon mit dieser Idee seit Jahrzehnten befasst haben. Aber das ist oft so. Wenn jemand eine Idee hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Idee auch schon jemand anders hatte. Ich bin erstaunt, dass es bei TV Begone nicht so war. Das war wirklich eine einmalige Erfahrung.
I'm amazed that that wasn't the case with TV Begone. It's like a unique experience.
TV Begone, zu Deutsch etwa Glotze, hau ab. Eine handtellergroße Fernbedienung mit nur einem Knopf, der alle Fernseher dieser Welt ausschaltet. Damit wurde Mitch Altman berühmt.
So, Burger King Deutschland.
Auf YouTube finden sich hunderte Videos, die TV Begone im Einsatz zeigen. In Fastfood-Restaurants.
Achtung, es dürfte, ja, ja, oh. Hat ein bisschen länger gedauert, aber endlich.
Auch auf Messen für Unterhaltungselektronik stehen Techniker ratlos vor Bildschirmwänden, die plötzlich schwarz wurden. Vor 13 Jahren hatte ich die Idee für TV Begone. Ich und einige Freunde, wir hatten uns ewig nicht gesehen und saßen in einer Bar. Aber in der Ecke stand ein Fernseher, nur einer. Der Ton war aus, aber wir konnten uns einfach nicht zuhören, weil dieses Ding an war. Und da kam mir die Idee, wäre es nicht cool, wenn man diese Dinge ausschalten könnte, wo immer man hingeht. Heute reist Mitch Altman durch die Welt, hält Vorträge, gibt Lötworkshops. Ein liebenswerter Hacker-Hippie, immer freundlich lächelnd, gekleidet in zu weite Fließjacken, das lichte Haar bunt gefärbt, links schulterlang und rechts stoppelkurz. Doch bis zum weisen, finanziell unabhängigen Erfinder im Lot mit sich selbst war es eine weite Reise. Schon als Schüler war Mitch Altman ein Geek, ein Besessener, ein Bastler, der Technik nicht so nutzen wollte, wie andere es vorschrieben. Der Sonderling wurde in der Schule gehänselt und verprügelt und flüchtete sich in die Welt des Fernsehens, erzählt Mitch Altman offenherzig auf dem 23. Kongress des Chaos Computer Clubs in Berlin.
It took me a long time to really realize that it was possible to live a life that didn't suck.
Es dauerte lange, bis ich merkte, dass es möglich war, ein Leben zu leben, das nicht scheiße war, sagt er. Die erste Entscheidung, die ich wirklich selber getroffen habe, war, mit dem Fernsehen aufzuhören. Ich hatte auf einmal massig freie Zeit und Energie, und das war ehrlich gesagt beängstigend, denn all die Dinge, die ich mit dem Fernsehen verdrängt hatte, die kamen jetzt hoch und ich musste mit ihnen fertig werden. Aber so fand ich auch heraus, dass es Dinge gibt, die ich liebe. Ich bastelte zum Beispiel im Keller meiner Großeltern schon mit Radios herum. Und meine zweite Sucht, die Drogen, die brachte mich dann dazu, eine elektronische Haschpfeife zu bauen. Und das war ein gutes Gefühl, denn alle, die mich bisher geschlagen und gehänselt hatten, die fanden mich jetzt auf einmal irgendwie toll. Mach, was du liebst. Nutze deine Zeit auf der Erde, um deiner Leidenschaft freien Lauf zu lassen. Das ist bis heute Altmans Mantra. Doch das umzusetzen kostete auch Altman Jahrzehnte. Er studierte Elektrotechnik, arbeitete im Silicon Valley, er gründete zwei Hightech-Firmen und verdiente als IT-Berater gutes Geld. Ich mochte meinen Job, wollte mir aber etwas Zeit geben, um herauszufinden, ob es etwas gibt, was ich wirklich liebe. Ich hatte genug Ersparnisse, ich kündigte also, machte viele ehrenamtliche Sachen, aber irgendwie war dann TV Begone ganz oben auf der Liste. Ein paar Freunde machten mit, wir hatten keine Ahnung, dass wir davon mal würden leben können. Aber so kam es. Wir hatten einfach Glück. Mitch Altman tüftelte, recherchierte, suchte nach Bauteilen, nach Infrarotfrequenzen aller Fernseher dieser Welt, fand eine Fabrik in Hongkong, die sein Produkt herstellen konnte. Nach anderthalb Jahren hielt er sein erstes TV Begone in der Hand. New York Times, Spiegel, Lifestyle-Magazine, Radiostationen. TV Begone hatte einen Nerv getroffen. Auch beim Feind.
I was on live national TV.
Ich war im nationalen US-Fernsehen, erzählt Mitch Altman, vor 40 Millionen Zuschauern. Und ich rief in die Kamera, schaltet mich endlich ab. Und der Moderator sagte, hey, Moment, schaltet noch nicht ab. In den ersten 3 Wochen waren 20.000 Ausschalter-Fernbedienungen verkauft. Heute ist die 3. Ausgabe auf dem Markt mit den Abschaltfrequenzen, neuer Flachbildfernseher und einem Knopf zum Wiederanschalten. Maximale Verwirrung garantiert.
Für Radios gibt es dieses Gerät zum Glück nicht. Philipp Banse war das über Mitch Altman und seine große Erfindung TV Begone.
Breitband. Netzmusik.
Ja, und immer wieder hier in Breitband in der Netzmusik ein Thema. Die Tatsache, dass die Fans immer mehr Funktionen im Musikgeschäft übernehmen, die bislang Profis vorbehalten blieben. Zum Beispiel der Job des Musikpromoters. Der macht bekanntlich Musik bekannt. Das können Musikliebhaber aber auch selbst, zum Beispiel mit Hilfe eines Blogs. Some Velvet Blog macht das. Bruce aus Philadelphia, mehr weiß ich leider nicht über ihn, berichtet dort über seine neuen Musikentdeckungen und packt Songs zum Runterladen auf die Seite. Zum Beispiel ein Cover des Pet Shop Boys Songs West and Girls von We Have Band.
Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, so unstable. Kicking down chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town.
West End Girls hier in einer Version von We Have Band. Und das habe ich gefunden dank des Blogs Some Velvet Blog. Und den Link dazu finden Sie wie immer auch auf breitband-online.de.
Was mich mal interessieren würde, ist, wie sieht denn das eigentlich rechtemäßig aus? Man kann ja nicht einfach nur, weil man die Musik gut findet, sie einfach auf seine Seite stellen.
Ja, die ganzen Musikblogger, die bewegen sich da tatsächlich in einer Grauzone. Also sind wirklich nicht alle Songs, vor allem, also nicht alle Songs sind nicht rechtefrei. Viele haben ein Label im Hintergrund und deswegen dürfen die eigentlich nicht auf solche Seiten gepackt werden. Es gibt mittlerweile aber auch wiederum Musikverlage, die mindestens einen Song freigeben, weil die natürlich wissen, okay, die Fans können, machen eine ganz tolle Promotion-Aktion. Wenn es auf dem Blog steht und sich dann viele Leute runterladen, dann ist zumindest der Bandname gerade bei jungen Bands schon mal bekannt und wird so in Umlauf gebracht. Nichtsdestotrotz bekommen die normalen Musikblogger aber dann eben, wenn es jemandem auffällt, dass da ein Song verbreitet wird, der nicht verbreitet werden darf, dann kriegen die normalerweise Post vom Anwalt und dann steht da drin, hier, bitte den Song sofort runternehmen. Und die meisten Blogger schreiben auch, so macht es auch Some Velvet Blog, auf ihre Seite, wenn es ein Problem gibt mit irgendeinem Song, dann schreibt mir noch Post und dann werde ich den sofort runternehmen. Aber Sam Welbeblock weist auch noch auf eine Neuerung in diesem Bereich hin, was ich zumindest vorher nicht wusste. Es scheint wohl auch nur in den USA so zu sein, dass wenn man dort bloggt und so einen Musikblog hat, der von Google unterstützt wird, softwaretechnisch, dann passiert es seit neuestem wohl, dass einzelne Posts einfach gelöscht werden, ohne Ankündigung. Also das scheint auch mit Musikrechten was zu tun zu haben und eventuell mit einer Zusammenarbeit zwischen Google und dem Verband der Musikindustrie, dass die sagen, wir warnen gar niemanden mehr, sondern wir schmeißen einfach Posts von Blogs runter, die uns nicht passen, wo das rechtmäßig nicht in Ordnung ist, was natürlich alle Blogger in den Wahnsinn treibt, weil die schreiben ja auch lange Texte und sind natürlich sehr traurig, wenn das dann weg ist. Sam Welbeblock ist das auch schon passiert, aber wir hören natürlich Musik, die noch auf seinem Blog steht, und zwar von The Fox Jaguars Swagger.
Beim Traditionsverein Fortuna Köln hat im Dezember offenbar die Basis die Macht übernommen. Die knapp 12.000 Mitglieder der Web-Community deinfußballclub.de haben sich bei ihrem Verein quasi eingekauft. Ihnen gehören jetzt 49% der Spielbetriebsgesellschaft und damit natürlich auch gewisse Mitspracherechte. Alle Macht geht vom Volke aus, so kommentierte dann auch die Frankfurter Rundschau die Aktion. Ob das wirklich so ist, darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Moritz Metz sprechen. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erstmal für die, die die Fußball-News nicht so intensiv verfolgen wie du. Was ist da eigentlich genau passiert bei Fortuna? Wie kam es zu dieser Machtübernahme?
Also Fortuna Köln, das ist ein Traditionsverein aus der Südstadt in Köln. Die haben 26 Jahre in der zweiten Bundesliga gekickt, ein Jahr dann auch in der ersten Bundesliga. Aber so wahnsinnig richtig erfolgreich waren sie dort dann nicht. 34 Jahre lang hieß dann dort der Präsident Jean Löring. Das war so ein richtiger Patriarch der alten Schule. Der war eigentlich Sanitärshändler, hat aber wahnsinnig viel Geld da reingestopft in den Verein und hat alles mit sehr eiserner Hand regiert. Als es dann aber zu Beginn der Nullerjahre nicht mehr besonders gut lief mit dem ganzen Verein, hat er dann auch zu solchen Mitteln gegriffen, wie dass er einen Trainer, nämlich Toni Schumacher, während der Halbzeitpause des Spiels entlassen hat und dann gesagt, ich als Verein musste das so entscheiden. Das heißt, er war der Verein. Das hat sich dann geändert, als Fortuna Köln abgestiegen ist wegen finanziellen Problemen bis in die fünfte Liga runter. Und dann haben sich Investoren und der Regisseur Sönke Wortmann, der auch so Fußballfilme macht, zusammengeschlossen, haben die Initiative ergriffen und letzten April eine Firma gegründet, Dein Fußballclub GmbH, die mittlerweile seit Dezember 49% der Fußballmannschaft besitzt.
Und wie funktioniert das? Also muss man da Mitgliedsbeiträge bezahlen? Wer kann da alles mitmachen? Können da noch weitere Mitglieder hinzukommen?
Das ist eine Web 2.0-Community eigentlich. Also man kann sich dort einfach anmelden, dort mitmachen, man muss aber dafür bezahlen. Es kostet 40 Euro im Jahr, davon gehen 30 Euro an den Fußballverein und 10 Euro gehen für die Pflege der Webseite drauf. Es gibt da so ein großes Vorbild für dieses Modell, das ist ein britischer Verein, myfootballclub.com, Appsfleet United, so ein kleiner Verein, kennt keine Sau, aber die haben schon mittlerweile 30.000 Fans, bei deinfußballclub.de sind es nur 10.000 bislang.
Wenn man jetzt nicht in Köln wohnt, ist ja das Internet die einzige Schnittstelle, die man da hat. Wie gut ist denn diese Seite? Also befriedigt die auch die Bedürfnisse, die so ein Fan hat?
Na, also man kann da schon wirklich sehr viel machen. Es gibt da unzählige Blogs, es gibt Artikel, die da immer veröffentlicht werden, Videoposts und man kann eben auch abstimmen. Erstens über die Mannschaftsaufstellung des nächsten Spiels, bis 24 Stunden vor dem Spiel kann man dann da seine eigene Teamaufstellung zusammenstellen. Die geht dann als Computerdurchschnitt berechnet an den Trainer, der kann sich daran orientieren, muss es aber auch nicht total. Man hat aber auch Foren, wo die Fans diskutieren können über die ganze Sache und es werden immer wieder so Entscheidungen rausgegeben, so alle ein, zwei Wochen. Sowas wie, was denn in Zukunft das Bier im Stadion kosten soll. Das ist jetzt preislich übrigens runtergegangen, kostet nur noch 12 Euro, so ein Sixpack Gaffelkölsch. Sie haben auch den Stehplatzbereich in der Südkurve des Stadions geöffnet und solche Dinge. Es geht auch ein bisschen in die wirtschaftliche Richtung, hört aber dann auch irgendwann auf.
Kommen wir mal zur Machtfrage. Du hast das eben schon angedeutet, also unbegrenzt ist die nicht. Wie weit geht das? Also könnte dein Fußballclub.de jetzt auch Fußballtrainer werden?
Also man wird ja Co-Trainer genannt auf dieser schicken, umgänglichen Seite. Man fühlt sich aber trotzdem ein bisschen so wie im Computerspiel, weil die Seite eben so schick ist, aber auch, weil man nicht wirklich die totale Macht hat. Diese GmbH, die diese Webseite erstellt und an die man auch bezahlt, die hält ja nur 49% am Verein. Und es ist auch so, dass wenn man die AGBs genauer anguckt, das hat die Wochenzeitung Die Zeit mal gemacht und die haben dann auch gesagt, das Projekt ist eher gescheitert, weil man eben als Fan nicht wirklich rechtlich da irgendwelche Mitspracherechte hat. In Großbritannien ist es bei dem Verein dann doch noch ein bisschen anders.
Du bist ja auch Mitglied?
Ich habe so einen Presseaccount, habe mir das mal angeguckt, ja.
Aber du konntest da nichts entscheiden bislang?
Doch, ich habe, glaube ich, auch mitgestimmt, dass der Stehplatzbereich in der Südkurve geöffnet wird und dass man eine Partnerschaft mit der Webseite köln.de eingehen soll. Also ich bin jetzt total der Co-Trainer der Mannschaft. Die sollten eigentlich auch gestern Abend, Freitag, 20 Uhr sollten sie spielen, aber wegen des schlechten Wetters ist das erste Spiel unter dieser neuen Trainerherrschaft von 11.000 Fans ausgefallen.
Also auf dem Platz haben sie sich noch nicht bewiesen.
Nee, man muss mal sehen, ob sie dann aufsteigen oder nicht.
Wie sieht das denn aus? Ist sowas wie dein Fußballclub.de, ist das eine alleinige Initiative oder gibt es auch noch so vergleichbare Beispiele und wie funktionieren die überhaupt?
Also es gibt natürlich diesen britischen anderen Fußballverein, der sehr ähnlich funktioniert im Prinzip. Aber wenn man auf das größere Prinzip dahinter guckt, dann muss man sagen, das heißt Crowdsourcing. Crowdsourcing kommt aus diesen beiden Wörtern Outsourcing und Crowd. Also man kann auch sagen Schwarmauslagerung. Da werden also bestimmte Tätigkeiten, Jobs, Probleme an die Web-Community weitergegeben. Das geht erst seit dem Internet. Das Wort gibt es auch erst seit 2006. Und das größte Beispiel dafür ist eigentlich die Wikipedia. Also auch da werden eben von vielen Menschen Artikel erstellt. Aber es gibt auch noch Beispiele, wo wirklich Geld verdient wird. Amazon Mechanical Turk zum Beispiel, da kann man wirklich so richtig kleine Jobs, so Recherchearbeiten oder Programmiereraufgaben auslagern. Und irgendjemand im Netz löst das dann und dem gibt man dann ein paar Cents für kleine Jobs und für größere Jobs dann auch mehr. Es gibt auch Trendwatching und diese Navigationsgeräte TomTom, die sammeln interessante Orte über ihre Benutzer. Und das ist eigentlich ein ziemlich gängiges Prinzip des Web 2.0, aber eben als Fußballclub noch nicht so weit verbreitet.
Dein Fußballclub.de, eine schöne Initiative, die aber vielleicht nicht ganz so einflussreich ist, wie man sich das wünschen würde, aber sie macht auf jeden Fall offenbar Spaß. Ja,
man kann sich es auf jeden Fall mal angucken. Ja.
Moritz Metz, vielen Dank für das Gespräch. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Vorher aber noch einmal Musik aus dem Netz mit Christine Watti.
Ja, die Schlussmusik ist elektronisch und kommt aus Mexiko. Turquoise heißt der Titel und den Link finden Sie auch bei uns auf breitband-online.de. Schönes Wochenende.